Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Ihr schreibt uns, was ihr hören mögt, und dann gucken wir mal, ob das gut passt und ob wir da auch genügend Material finden, Mai Höeng, ne?
Ja, wir schauen ganz fleißig, ob das umsetzbar ist.
Weil nicht jedes Thema kann man so richtig eine halbe Stunde lang quasi bearbeiten. Deswegen habt Verständnis, wenn manche Themen nicht genommen werden. Herzlich willkommen zu Achtsam. Wir sind Mai Höeng und Diane. Mai Höeng ist Psychologin und Therapeutin und außerdem praktizierende, ja, wie sagt man, ein Mensch, der Achtsamkeit praktiziert, ne?
Genau, ja. Ich mache es nicht nur in der Theorie, dass ich darüber lese, sondern es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, das auch in meinen Alltag zu integrieren.
Ja. Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, praktiziere auch, lese gerne drüber. Und ich habe auch das Gefühl, wir beide sind in den letzten 3 Jahren so ein bisschen nerdy geworden, aber in a good way, wie man so schön sagt. Weil wir auch über psychologische Sachen so reden und so. Aber ja, natürlich mit euch zusammen. Wir sind vielleicht alle zusammen ein bisschen Nerds geworden zu all diesen Themen, weil das alles so spannend und faszinierend ist. Und auch die Studienergebnisse mich sehr oft sehr faszinieren. Am Ende einer jeden Folge gibt es eine Übung, die Mai Höeng extra für uns macht, hier für Achtsam. Und ihr, wie gesagt, seid dabei, indem ihr nicht nur zuhört, sondern auch Themen uns schreibt. achtsam@deutschlandfunknova.de ist die E-Mail-Adresse dafür und da kommen immer ganz viele tolle Ideen rein und gute Inspirationen, die wir dann aufnehmen. Und Nina und Yolanda haben sich unabhängig voneinander etwas zum Thema chronische Krankheiten gewünscht.
Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also vielen Dank für eure Vorschläge und ich denke, das wird auch viele Menschen interessieren, weil einfach auch tatsächlich viele davon betroffen sind. Aber fangen wir ganz wissenschaftlich mit einer Definition an, oder?
Diana? Ja, immer damit wir wissen, worüber wir sprechen. Ja. Also quasi ist die Frage so ein bisschen, wie kann ich achtsam mit chronischen Krankheiten umgehen? Mhm. Und die Definition ist erstmal, was ist eine chronische Erkrankung überhaupt?
Genau. Ne? Also als chronische Erkrankung, darunter versteht man langanhaltende Erkrankungen, die auch schwer zu behandeln sind. Und mit langanhaltend würde man in der Medizin sagen, ab 6 Monate, also von 6 Monaten bis ungefähr 1 Jahr. Das unterscheidet sich also quasi von akuten Erkrankungen. Und dann kann man das nochmal aufgliedern, chronische Erkrankung, in 2 Gruppen. Einmal die Art von Erkrankung, wo es eine ganz, ganz klare Diagnose gibt, beispielsweise Diabetes oder Multiple Sklerose oder irgendwie chronisches Herzversagen oder so. Und dann gibt es aber noch Formen von Erkrankung, wo es nicht eine ganz spezifische Diagnose oder wo die Ursache nicht so ganz klar ist. Also da gibt es Erkrankungen, wo das Organ an sich eigentlich gesund sein müsste, also es funktioniert, aber trotzdem gibt es einfach Symptome oder ein ganzes Symptombild. Ein Beispiel ist die Fibromyalgie. Das ist so eine Erkrankung, wo man wirklich so dauerhaft erschöpft ist, auch Schmerzen in den Gliedern hat, sehr müde ist und das ist halt wirklich zermürbend einfach auch.
Ne? Na, oder Long-Covid ist jetzt dazu gekommen.
Ja,
ne?
Stimmt, genau, Long-Covid. Endometriose, also ich meine, das ist auch, man kriegt ja auch diese Diagnose, aber das ist auch ein Beispiel für eine chronische Erkrankung.
Und da ist es natürlich dann schwierig, achtsam zu bleiben, sich mit Achtsamkeit zu beschäftigen, weil man auf verschiedenen Ebenen ja belastet ist. Also einmal natürlich aufgrund der Krankheit, also Schmerzen und so weiter, aber da ist ja auch noch viel mehr drumherum.
Ja, ganz viel. Also nicht nur, dass man körperlich eingeschränkt ist, sondern auch das Selbstbild verändert sich ja dann auch. Also wenn man früher zum Beispiel jetzt anhand des Beispiels von Long-Covid super sportlich war, total fit, sich auch irgendwie darüber so definiert hat, was für einen Leistungssport man macht und auf einmal geht gar nichts mehr. Andere Menschen sehen einen anders, man selbst sieht sich anders, sprich das Rollenbild verändert sich auch, das soziale Umfeld reagiert natürlich auch darauf und dann entstehen natürlich auch emotionale Belastungen wie, ja, dass man auch psychische Folgeerkrankungen haben kann wie Depressivität oder Angststörungen oder so oder allgemein, dass man sich so Sinnfragen stellt und man kann das nochmal untergliedern, dieses Leiden quasi einmal in primäres Leiden, also das ist wirklich dieser körperliche Schmerz, den man durch die Erkrankung vielleicht hat oder die Beschwerden. Und dann sekundäres Leiden, das ist alles, was daraus resultiert. Also die Stressreaktion, Angst, Hoffnungslosigkeit, Frustration und Erschöpfung. Und diese Unterscheidung, die ist so wichtig, gerade für unsere Achtsamkeitspraxis. Denn das Erste, das können wir nicht verändern. Also wir können nicht verändern, dass da diese Diagnose besteht. Aber dieses Zweite, das, was daraus resultiert, da haben wir Einfluss darauf. Also wir können auch keine Wunder erwarten. Das will ich jetzt auch nicht so sagen, dass wenn ihr jetzt irgendwie Achtsamkeit praktiziert, dass das alles dann weg ist. Ja, aber wir werden später ja auch in Studien reingucken. Es hilft auf jeden Fall. Und ich habe diese Metapher schon einmal mitgebracht, auch in einer Folge, von diesem Pfeil, dass man sich so, also ein Mann geht durch den Wald, der wird einmal angeschossen von einem Pfeil, das tut höllisch weh und dann zieht er den Pfeil raus. Das war einmal der Schmerz. Aber dann gibt es eine Person, die zieht den Pfeil raus und rammt ihn direkt wieder rein. Ne? Und das ist dieses sekundäre Leiden quasi. Also ein sehr krasses Bild dafür, aber oft uns geht's schon schlecht, ja, aber dadurch, wie wir darüber denken, was wir nicht mehr machen in unserem Leben, welche Werte wir zum Beispiel nicht mehr verfolgen, das ist dann das zweite Leid, was optional ist. Nicht, dass jemand das will, aber wenn wir es nicht so auf dem Schirm haben, dann verschlimmern wir das Problem eigentlich noch.
Und da geht's eben wieder um achtsam mit unseren Gedanken umgehen und die wahrnehmen und sich vielleicht zu defusionieren von ihnen und da zu gucken, da haben wir auch eine Folge im Archiv, also auf deutschlandfunknova.de, falls ihr sagt, ich finde die alten Folgen nicht, die sind alle auf unserer Seite. Also weil wir kriegen auch ganz oft E-Mails, dass ihr sagt, mein Podcast-Provider hat die nicht mehr oder so, weil wie gesagt, uns gibt's ja schon seit 3 Jahren. Auf unserer Seite findet ihr wirklich alle Folgen, auch wenn sie irgendwie uralt ist, und da war auch eine Folge zu unseren Gedanken. Könnt ihr mal rumstöbern, weil die eben ganz, ganz wichtig und auch in diesem Zusammenhang ganz, ganz wichtig sind. Und du hast auch eine interessante Zahl mitgebracht, wie ich finde, in einem Report des Instituts für Allgemeinmedizin der Goethe-Universität in Frankfurt wird berichtet, dass in Deutschland mehr als jeder Fünfte unter 30 Jahren an einer chronischen Erkrankung leidet und bei 65-Jährigen sogar jeder Zweite. Und das zeigt, wie viele es sind, weil es oft ist ja so chronisch erkrankt noch etwas, wo man denkt, das sind immer die anderen und wenn ich das bin, bin ich damit ganz allein. Dem ist gar nicht so.
Nee, dem ist nicht so. Also,
was ja vielleicht auch wichtig ist, um damit umzugehen, meine ich, weißt du?
Ja, genau. Also das hilft ja auch nochmal zu wissen, ich bin nicht alleine damit, ja. Aber es zeigt auch, wie wichtig es ist, sich damit auseinanderzusetzen, weil bei diesen chronischen Erkrankungen, das ist nicht so, ja, ich schluck jetzt mal eine Pille und dann hat sie es getan, sondern das ist so, so weitreichend eigentlich. Es gibt multifaktorielle Ursachen dafür. Deshalb muss man das auch aus verschiedenen Winkeln behandeln. Und das haben dann oft manchmal auch Mediziner nicht so auf dem Schirm. Deshalb hoffen wir, dass wir euch da auch ein bisschen inspirieren können in dieser Folge. Aber es betrifft sehr, sehr viele Menschen.
Und da hast du auch einen Buchtipp mitgebracht.
Genau, also ein ganz, ganz schönes Buch, wie ich finde. Das heißt Der Schmerz und seine Komplizen, Resilienz bei chronischen Krankheiten, geschrieben von Samira Peseschkern. Und die Story ist auch so cool dahinter. Also Samira Peseschkern ist Enkelin von Professor Nosrat Peseschkern und er ist Begründer der positiven Psychotherapie. Also das ist eine humanistische, psychodynamische, psychotherapeutische Methode. Und Samira Peseschkern hat einfach selbst eine chronische Erkrankung gehabt und hat dann Medizinstudentin, also sie war im Medizinstudium und dann hat sie irgendwann diese Erkrankung bekommen. Und ihre ganze Familie meinte schon, ja, verwende doch mal diese Methoden von deinem Großvater. Und sie so, oh, das sind doch alles irgendwie so Psychiater, die können mir mal gestohlen bleiben. Also sie ist diesen ganzen Weg den Menschen, die so eine chronische Erkrankung haben, auch selbst durchgegangen. Und dann hat sie basierend auf ihrem Wissen als Medizinerin und mit den Methoden ihres Großvaters dieses Buch geschrieben. Und ich finde das so schön. Also das hat mir so viel Freude bereitet, das zu lesen. Und ich fand das so hilfreich, weil die positive, also wir haben oft über die positive Psychologie schon gesprochen, aber noch nicht über die Psychotherapie, denke ich, in diesem Podcast. Mhm. Und die befassen sich halt auch wirklich nochmal sehr damit. Es geht nicht um diese Symptome und Defizite, sondern wirklich, dass wir verstehen, was bedeuten denn diese Symptome, weil die uns halt was sagen wollen natürlich und dass wir irgendwie dahin kommen, dass wir all die Ressourcen, die gegeben sind, verwenden können. Und etwas Neues habe ich gelernt, als ich das Buch gelesen habe, ist, dass dieser Begriff positiv hier nicht meint positiv denken oder schönreden, sondern diese ursprüngliche lateinische Bedeutung von dem Wort positiv ist eigentlich das Tatsächliche oder das Vorhandene oder das Umfassende. Also das war total neu für mich. Also dass man wirklich sagt, das ist ja in dir schon drin quasi. Und das ist nicht dieses, oh, wir reden alles hier so positiv, du hast keine Schmerzen, sondern ja, du hast Schmerzen, aber was will uns das eigentlich sagen? Und Krankheitssymptome werden dann eher als Fähigkeit des Körpers gesehen, ne? Botschaften zu übermitteln.
Und du hast auch ein Zitat mitgebracht.
Ja, das fand ich auch. Sie schreibt wirklich wunderschön und auch total nahbar. So, ne? Sie schreibt, chronische Erkrankungen sind wie eine unbefristeter Mietvertrag mit neuen Mitbewohnern, die man sich nicht ausgesucht hat. Und doch muss man lernen, mit ihnen zu leben. So fängt eine Krankheitsgeschichte vielleicht mit nur einem Mitbewohner an. Aber mit der Zeit richten sie sich immer noch mehr gemütlich ein. Diese neuen Mitbewohner, die viel Raum fordern, zu akzeptieren, erfordert eine Menge Geduld und Durchhaltevermögen. Ne? Das Buch heißt ja Der Schmerz und seine Komplizen. Der Schmerz, der kommt nämlich nicht alleine, sondern da kommt noch eine ganze Bande mit anderen Dingen mit, also Emotionen wie Angst, Schlaflosigkeit oder dass man nicht mehr am Leben so teilhaben kann. Und da geht sie wirklich wunderschön drauf ein. Also ein ganz doller Buchempfehlungstipp hier von mir.
Das heißt, wir müssen uns auch mit der positiven Psychotherapie noch beschäftigen hier in Achtsam.
Ja,
also auch wieder Vorlage quasi an dieser Stelle.
Ja.
Ich mir direkt aufgeschrieben. So, und dann kommt eben die Achtsamkeit ins Spiel, weil die Frage war ja, wie kann ich achtsam mit der chronischen Krankheit umgehen? Und natürlich hat sie dann eben auch tolle Ideen, wie du schon gesagt hast, in dem Buch. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen zusammenfegen. Weil es geht ja hier immer darum, dass ihr ein Instrumentarium habt oder eine, wie sagt man, Toolbox auf Deutsch, ihr wisst schon. Instrumentebox.
Nee. Werkzeugkasten.
Werkzeugkasten. Dankeschön, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Einen Werkzeugkasten, den ihr euch individuell zusammenstellt für euer Leben, für das, was euch bewegt, für das, was wichtig für euch ist. Und deswegen Achtsamkeit und chronische Erkrankungen. Genau, wie können wir da vorgehen?
Ja, genau. Also erstmal für jene, die vielleicht zum ersten Mal reinhören. Achtsamkeit ist ja das Bewusstsein dafür, was jetzt im gegenwärtigen Moment geschieht, ohne dass wir diese Beobachtung in irgendeiner Form verurteilen. Und wir richten die Aufmerksamkeit auf innere Prozesse, wie beispielsweise unsere Gedanken, Gefühle, Impulse, die wir haben und auch auf unsere Umwelt. Und da setzt Achtsamkeit halt an, ne? Also oft ist es so, wenn man Schmerz hat. Also stellt euch halt, wenn man chronische Schmerz hat, das muss so krass sein, ne? Weil wenn ich mir immer so denke, ich habe einen Tag Migräne, aber ich hätte das jeden Tag oder so, dann denke ich immer so, Gott, ich würde ja verrückt werden, ne? Aber so geht's den Menschen auch. Sie denken, sie werden wirklich verrückt, weil das die ganze Zeit da ist und dann kannst du das ja nichts mehr als was Neues betrachten, sondern jeden Tag ist es da und man verurteilt sich ja. Und da könnte Achtsamkeit greifen, dass man auch an diesem Negativitätsbias ansetzt. Das ist ja unsere Tendenz, dass wir nur auf negative Informationen achten oder sie uns auch besser merken können. Also das heißt, dass wir unsere Aufmerksamkeit so schulen und auch noch die guten Dinge sehen, weil es ist ja nicht nur die Erkrankung in unserem Leben, auch wenn man das so fühlt im ersten Moment.
Ja, ne? Man fusioniert auch mit seiner Erkrankung dann wahrscheinlich, weil wenn man sich viel damit beschäftigt und von Pontius zu Pilatus, von Arzt zu Arzt läuft und irgendwelche Überweisungsscheine dabei hat oder so und die ganze Zeit damit beschäftigt ist und dann liest man auch Bücher und man beschäftigt sich damit, indem man auch natürlich mit anderen Leuten sich austauscht, die vielleicht das gleiche Problem haben. Das ist auch total hilfreich, aber man fusioniert manchmal und denkt dann, man wäre die Erkrankung. Also man wäre nur noch derjenige, der XY hat.
Ja, genau. Also man denkt dann einfach, man wäre nur noch dieses Symptom und antwortet dann auch nur so, ja, es gibt nichts Neues in meinem Leben. Es ist ja nur die Erkrankung. Und es ist auch wichtig bei solchen Erkrankungen und dem achtsamen Umgang damit, dass man immer wieder in den gegenwärtigen Moment zurückgeht, ne? Weil man denkt ja oft auch an die Vergangenheit und vergleicht sich, früher hatte ich das nicht und damals war alles besser. Oder an die Zukunft, wie soll es denn noch werden, wenn ich so krank bin?
Oder man kann auch eben, um da nicht so sehr in die Fusion zu gehen, sich selber auch immer wieder daran erinnern, wer man denn sonst ist und welche, ja, Qualitäten man denn hat, welche Charaktereigenschaften und was einem Freude bereitet und was einen glücklich macht, um zu gucken, wer bin ich denn noch außer der Person, die diese Krankheit XY hat. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig.
Total.
Du hast aber von Gefühlen gesprochen, auch die mit chronischen Erkrankungen einhergehen können, die wir also erstmal wahrnehmen und feststellen können.
Ja, es ist ganz wichtig, ja, das anzuerkennen, dass diese Gefühle damit einhergehen. Angst natürlich auch. Also jedes Mal, wenn man dann eine Diagnose bekommt und gerade bei chronischen Erkrankungen, viele PatientInnen berichten halt, dass sie halt bei 1000 Ärzten waren, jedes Mal eine andere Diagnose oder Leute glauben einem nicht oder so, ne? Angst, Hoffnungslosigkeit, aber auch Trauer. Und das wird ganz oft übersehen, dass Trauer eine wichtige Emotion ist, denn man muss ja auch von diesem Selbstbild Abschied nehmen. Also früher war ich so und so, konnte das und das machen, heute nicht mehr. Und dann ist es in der Therapie zum Beispiel auch ganz wichtig, so ein Abschiedsritual einfach mal auch durchzuführen und diese Trauer auch zu würdigen, ne? Schuld ist auch eine wichtige Emotion. Das habe ich auch in dem Buch Der Schmerz und seine Komplizen nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen. Da wird aufgedröselt in drei Formen von Schuld. Einmal soziale Schuldgefühle, also wenn man sozialen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann aufgrund der Erkrankung. Oder Schmerzensschuldgefühle, wenn man Schmerzen nicht kontrollieren kann und man denkt, man würde sich nicht gut genug anstrengen irgendwie so. Hä, ich mache ja irgendwie nicht genug oder so, damit es weggeht. Oder Schmerzverifizierungsschuldgefühle wird das auch genannt, wenn man die Schmerzen nicht legitimieren kann, weil man zum Beispiel noch keine Diagnose hat. Ja, und dann andere so denken, ja, du stellst dich ja nur irgendwie so an oder so. Oder man denkt, man stellt sich nur an.
Oh, und dazu kommt ja tatsächlich Social Media auch noch, wie ich sehr, sehr stark immer wieder mitbekomme, weil es diese Diskussionen, keine Ahnung, auf Insta oder so gibt, so nach dem Motto, wo irgendwelche Trolls dann posten, naja, aber du kannst ja gar nicht chronisch krank sein, wenn du hier so postest, dass du am See liegst. Ne? Also das fällt mir gerade als erstes dabei ein, weil es dadurch, dass wir halt sehr öffentlich leben auf Social Media, dass es dann nochmal eine neue Facette reinbringt, dass man dann irgendwie sich noch erklären muss und sagen muss, naja, ich kann auch chronisch krank sein und trotzdem an einem Sommertag an See fahren oder ein Eis essen oder so. Das eine schließt das andere nicht aus, weil irgendwer dann ein Bild von einer chronisch kranken Person hat, die sagt, man muss dann immer im abgedunkelten Raum liegen, den ganzen Tag nicht rausgehen und darf auf keinen Fall Eis essen. Also, ne, weil du eben dieses schlechte Gewissen oder die Schuld, das Schuldempfinden angesprochen hast, dass man nicht mehr an sozialen Events teilnehmen kann oder so. Und wenn, dann wird es einem vorgeworfen, womöglich noch von irgendwelchen Menschen auf Social Media. Es ist komplex und es ist schwierig. Aber kommen wir zurück zu den empfundenen Schmerzen. Ne? Wie empfinden wir Schmerzen?
Ja, Schmerzen ist einfach auch was sehr Faszinierendes, weil das so subjektiv ist. Also mein Schmerz ist anders als dein Schmerz und die Menschen, die man irgendwie so kennt. Also es gibt, wenn man so eine Diagnostik macht, tatsächlich so ein Wörter, so dumpf oder ist es eher so ein heller Schmerz oder ein, ne, alles mögliche. Aber so richtig kannst du nicht sagen, eine 1 ist bei mir eine 1 und eine 1 ist bei dir eine 1, also von der Skala von 1 bis 10 oder so. Das ist sehr, sehr subjektiv und deshalb ist es so schwer, manchmal darüber so zu kommunizieren und auch diese Empathie von Menschen zu erfahren. Und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass wir uns nochmal angucken, wie funktioniert Schmerzempfinden überhaupt, weil viele sich halt dann manchmal auch vorstellen, dass sie sich das einbilden. Und das ist so, auf unserer Haut, wir haben verschiedene Sensoren, die auf Temperatur, chemische oder auch mechanische Reize reagieren. Wenn irgendwas zu heiß ist oder wir uns vermutlich verätzen oder so, dann gibt es sofort eine Meldung quasi Gefahr. Und dieses Signal wird an unser Rückenmark gesendet. Diese Stelle ist sehr, sehr wichtig da im Rückenmark, weil es da so eine Art Tor gibt quasi, wo es dann weitergeleitet wird an unser Gehirn. Und es ist so, dass aber nicht alle Signale weitergeleitet werden. Ja? Denn wenn beispielsweise irgendwie unser Darm sich so dehnt oder so, wir würden ja komplett verrückt werden, würden wir alles in unserem Körper spüren oder so. Das heißt, in unserem Rückenmark wird auch entschieden, welches Signal geht zum Gehirn und welches geht nicht in unser Gehirn. Und dann oben im Gehirn wird diese Schmerzstärke auch noch einmal beeinflusst durch Emotionen. Denn wir wissen ja, die Gehirnareale, die Emotionen verarbeiten, verarbeiten auch Schmerzsignale. Das hatten wir in der Folge zu sozialem Schmerz, glaube ich. Ne? Da hatten wir mal, wenn man sich unverbunden fühlt, dass es wirklich weh tut. Ne? Wichtig ist, Schmerz ist keine Einbahnstraße. Das heißt, es geht nicht nur vom Körper hoch im Gehirn, sondern auch durch Erinnerungen und ein ganz komplexes System aus Wahrnehmung wird Schmerz tatsächlich interpretiert, gebildet. Ne? Und dieses Tor im Rückenmark, ja, wo ich gesagt habe, dass es so entscheidend ist, das kann, wenn wir ganz lange Schmerzen empfinden, ja, irgendwann so sensibel werden, dass es schon bei ganz leichten Reizen ein Signal an unser Gehirn sendet. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine Alarmanlage. Normalerweise soll eine Alarmanlage nur losgehen, wenn wirklich ein Dieb versucht, das Fenster zu öffnen, aufzuknacken. Und hier geht es schon los, wenn ein leichter Windhauch kommt.
Jetzt ist es aber auch ganz wichtig, dann eben zu gucken, was kann ich achtsam für meinen Körper tun und auch eben, wie kann ich gedanklich damit umgehen, haben wir eben schon gesagt, es geht um die sekundären Schmerzen beziehungsweise die sekundären Probleme bei chronischen Krankheiten, wie wir damit umgehen, wie wir darüber denken, wie wir damit umgehen. Im Alltag auch, ne, und was wir für unseren Körper tun. Ich habe mal mit einem Placebo-Forscher gesprochen, der hat gesagt, es ist zum Beispiel auch kontraproduktiv, wenn man jetzt gar nichts mehr macht. Also wenn man sagt, ich bin krank, ich kann nichts mehr machen und dann immer zu Hause bleibt, weil damit macht man es ja auch schlimmer, ne?
ja, man nimmt ja gar nicht mehr am Leben teil. Und wir nennen das auch so eine Art Schonhaltung oder Sicherheitsverhalten. Also wenn man den Lebensradius so sehr reduziert und nichts mehr macht, dann wird man einfach auch depressiv. Also es muss so eine Waage sein, weil es gibt nämlich andersherum auch Patienten, die übertreiben es dann. Also in dem Moment, wo sie dann keine Schmerzen haben oder merken, oh, da kommt so ein kleines Fenster, mir geht es ein bisschen besser, dann machen sie all das, was sie die letzten 5 Wochen nicht gemacht haben. Mhm. Und dann sind sie aber wieder in der Überforderung drin. Also so eine gute Balance zu finden. Und um das zu haben, braucht man wieder eine gute Körperwahrnehmung und Selbstwahrnehmung.
Also da wirklich immer reinfühlen, achtsam, ja. Deswegen ist Achtsamkeit so gut. Was brauche ich und was kann ich tun? Welche Aktivität tut mir gut oder welche heute auch mal nicht? Also klar, das klingt jetzt auch so ein bisschen banal, aber die Achtsamkeitspraxis, die schult eben unseren Geist, unseren Körper und unsere Wahrnehmung. Also auch genau dieses Zwischenspiel zwischen unserem Körper und unserem Geist, damit wir überhaupt die Kapazitäten haben, das wahrnehmen zu können. Weil wenn wir uns damit noch nie beschäftigt haben und dann vielleicht eine Diagnose bekommen für eine chronische Krankheit, dann ist es, glaube ich, ein Prozess erstmal, der Monate oder vielleicht sogar Jahre dauert, dass wir wirklich, wirklich zuhören, was unser Körper braucht und will und es auch ausprobieren. Also auch das ist wieder eine Reise und nichts, was man einfach so mal eben lernt in einem 2-wöchigen Kurs, sondern es ist, glaube ich, eine lange Reise, dass man sagt, okay, das war zu viel, das war aber gut, das hat mir gut getan, das kann ich dann nicht machen, aber dafür lieber das und so, ne?
Genau. Und was wir auch uns Gutes tun können, sind natürlich auch Entspannungsübungen einfach, ne, dass unser Körper einfach auch lernt, damit das nicht alles so angespannt ist. Ne? Das kommt ja damit einher mit Emotionen wie zum Beispiel Angst. Und dann, wenn man verspannt ist, dann spürt man zum Beispiel auch eher Schmerzen. Und ich habe da eine Geschichte von einer Patientin, die ich behandelt hatte, also über einen langen Zeitraum. Und sie hatte eine OP am Gehirn tatsächlich. Und die war am Anfang so limitiert. Also die hatte auch immer so eine Schonhaltung. Und dann habe ich mit ihr, das heißt PMR, progressive Muskelrelaxation gemacht, wo man lernt, verschiedene Körperregionen erstmal anzuspannen und dann zu entspannen. Das hat am Anfang auch gar nicht funktioniert, aber trotzdem hat sie es immer gemacht. Und dann hat sie mir am Ende erzählt, am Anfang, da konnte ich mich nur so 1 Minute entspannen und dann aus 1 Minute wurden 2, 3, irgendwann 10 und so, ne? Und dann wurde es immer mehr und die ist hinterher, true story, hat sie so eine Weiterbildung gemacht, um so eine Fitnesstrainerin für so ältere Menschen zu werden. Also von diesem Zustand, selbst so krank zu sein, so eine chronische Schmerzerkrankung, ja, dann über Jahre hinweg hat sie dann selbst irgendwie anderen Menschen dann geholfen.
Also. Das ist ja ganz oft so, dass wenn man an einem Punkt an seinem Leben ist, wo man denkt, jetzt ist vorbei, dass man dann irgendwie lernt und sich freikämpft und dann natürlich das ganze Wissen und das ganze, was man sich erarbeitet hat, so gerne teilen zu möchten, um Menschen zu helfen, die das gleiche Problem haben. Und das nennt man ja auch posttraumatisches Wachstum, ne?
Genau, ne? Das ist ja diese Veränderung, die aus einem wirklichen krassen, belastenden Lebensereignis hervorkommen kann. Also wirklich der Phönix aus der Asche, dieses Bild, ne? Das kann Menschen einfach auch wirklich Hoffnung geben, wenn sie am Anfang sind, dass man zum Beispiel so Geschichten teilt, ja? Hey, das muss nicht so sein, mach dir aber auch keinen Druck. Also du musst nicht die nächste Retterin sein, aber so kann dein Leben auch noch sein. Das ist jetzt nicht, mit dieser Diagnose heißt es nicht, dass dein Leben jetzt zu Ende ist oder so.
Und wie kann Achtsamkeit dabei helfen? Dazu hast du eine Studie mitgebracht, nämlich die unmittelbare Auswirkung eines kurzen Bodyscans auf Patienten mit chronischen Schmerzen.
Ja, das ist eine Studie von Ascher et al. 2014, die erschien im Journal of Behavioral Medicine. Und da wollten die halt wirklich gucken, wie kurz können denn solche Übungen überhaupt sein? Also dann haben sie einen 10-minütigen Bodyscan mit den Patientinnen durchführen lassen. Also es ist eine kleine Studie, nur 55 Patienten waren, das muss man hinzufügen. Die wurden in 2 Gruppen aufgeteilt. Die einen haben diesen Bodyscan durchgeführt und die anderen sollten irgendwie einen Text über so einen Geschichtstext oder so hören, ja. Und sie haben variiert. Das erste Mal, als sie die Übung machen sollten, da waren sie noch in der Klinik, die Patienten. Und das zweite Mal war dann zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung, 24 Stunden nach der Klinikentlassung. Und tatsächlich zeigte sich, in der Klinik gab es eine signifikante Reduktion des schmerzbezogenen Stresses und auch der wahrgenommenen Einschränkungen durch den Schmerz in sozialen Beziehungen. Das war also, spricht für den Bodyscan. Aber was sehr, sehr spannend war, ist, dass dieser Effekt sich nicht in der natürlichen Umgebung zeigte. Ja, also da gab es keine Verbesserung. Die haben diskutiert, die Autoren, dass es womöglich daran liegen kann, dass wenn man zu Hause ist, dass man sich dann doch nicht so sehr darauf einlassen kann und konzentrieren kann. Und das beobachte ich auch manchmal bei Retreats. Ne? Man ist irgendwo, ist total da drin, konzentriert sich auf die Sache, ne? Ich will heilen oder was auch immer, gut meditieren. Wenn man dann nach Hause kommt, ist es dann verpufft. Ich muss hinzufügen, 10 Minuten sind ja auch sehr, sehr kurz. Also, dass überhaupt ein Effekt gefunden wurde nach so einer kurzen Übung, finde ich schon sehr, sehr spannend. Aber ja, ich glaube, wenn man das wirklich zu Hause auch erleben will, dann einfach ganz normal. Im MBSR muss man 45 Minuten üben. Also da reichen 10 Minuten nicht zum Beispiel.
Und tatsächlich, das deckt sich dann auch wieder mit dem, was ich über die Placebo-Forschung gelesen habe, dass es nämlich bei dem Placebo-Effekt oft so ist, dass dieses Umfeld da sein muss, damit bestimmte Wirkungen erzielt werden können. Also ein Krankenhaus oder ein Kurhaus oder eben Menschen, die sagen, jetzt mach mal dies oder mach mal das und so weiter. Und selbst wenn die Patienten und Patientinnen wussten, dass sie eine Zuckerpille eingenommen haben, hat sie gewirkt, wenn sie von jemandem verschrieben wurde, der ein Arzt ist oder eine Ärztin, also eine medizinische Autoritätsperson. Mhm. Das fand ich sehr interessant, das fiel mir gerade dabei ein. Und noch eine Meta-Analyse hast du auch mitgebracht.
Ja, Meta-Analysen sind ja immer Zusammenfassungen von verschiedenen Studien. Die hier handelte über akzeptanz- und achtsamkeitsbasierte Interventionen bei chronischen Schmerzen von Wehhoff et al. 2016 in der Cognitive Behavioral Therapy erschien sie. Und da wurden insgesamt 25 Studien untersucht, sodass man dann auf 1285 Probanden kam im Alter zwischen 35 und 60 Jahren. Und die Probanden, die litten vor allen Dingen unter Fibromyalgie oder auch chronische Rückenschmerzen, Kopfschmerzen oder auch Rheuma. Und die Interventionen, die in den Studien durchgeführt wurden, waren MBSR, also Mindfulness-Based Stress Reduction, so ein 8-wöchiges Programm, das die Mutter aller Programme, kann man sagen, von Jon Kabat-Zinn. Dann MBCT, also Mindfulness-Based Cognitive Therapy, eine Weiterentwicklung, ursprünglich für die Behandlung von Depressionen. Und ACT, also Akzeptanz-Commitment-Therapie. Da gab es noch ein paar andere Variationen, die ich jetzt hier nicht aufgelistet habe, weil das zu viel gewesen wäre. In den Ergebnissen zeigte sich tatsächlich, dass es auf jeden Fall einen signifikanten Effekt gab hinsichtlich der Schmerzintensität. Also nach diesem Training haben die Patienten in der Interventionsgruppe weniger Schmerzen erlebt, waren auch weniger depressiv und hatten eine höhere Lebensqualität. Und so moderate Effekte waren, dass es auch geringere Ängstlichkeit berichtet wurde und auch, dass sie allgemein gesagt haben, dass sie weniger Beeinträchtigung aufgrund der Schmerzen hatten. Und was ich auch spannend finde, die größten Effekte gab es bei ACT für Depressivität und Ängstlichkeit. Und ACT, das habe ich tatsächlich, als ich früher in der Klinik gearbeitet habe, auch miterlebt quasi, dass es gerade bei Schmerzerkrankungen so gut hilft, bei chronischen Sachen, weil da ja nochmal wirklich diese Akzeptanz betont wird. Akzeptanz und Werte. Und das ist sehr, sehr hilfreich bei diesen Menschen.
Ist das nicht faszinierend, wie Akzeptanz und Werte bei chronischen Krankheiten helfen können? Also ich meine, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat, meine ich, ist das so ein bisschen so, hä?
Ja, ich weiß, ja genau, man kommt da gar nicht drauf, aber es ist ja so eine zentrale Frage, was kann ich in meinem Leben noch machen, obwohl ich diese Schmerzen habe, weil viele denken ja, es ist jetzt vorbei, it's over, ne? Aber man kann sich ja trotzdem die Frage stellen, wie kann ich trotz der Schmerzen ein Leben führen? Und wenn ich Patienten zum Beispiel frage, die chronische Schmerzerkrankungen haben, was wäre jetzt eigentlich, wenn ihr Schmerz weg wäre? Was würden sie machen? Die gucken mich an, die haben sich diese Frage nicht gestellt, weil die so sehr mit dem, wie du schon sagst, Schmerz fusioniert sind, die kennen das gar nicht mehr anders. Aber natürlich muss man sich diese Frage stellen, weil sonst kann man es ja auch nicht durchführen.
Und natürlich zum Schluss haben wir noch ein paar Übungen.
Genau, hier habe ich jetzt eine Übung aus dem Buch mitgebracht, Der Schmerz und seine Komplizen, entwickelt von Norad Pezeshkian, also dem Großvater. Und das ist eine Übung, wo man dem Schmerz oder der Erkrankung einen Brief schreibt. Und dieser Brief sollte aus 3 Teilen bestehen. Einmal vom Kopf her aus adressiert, also wirklich adressiert den Verstand, also der Verstand adressiert das Symptom. Fragen wären zum Beispiel, welche Gedanken kommen mir in den Sinn, wenn ich an die Erkrankung denke? Was genau ärgert mich und was bedeutet dieser Ärger? Der zweite Teil ist, dass man vom Bauch aus schreibt, also wirklich, welche Gefühle man bezüglich der Symptome und der Erkrankung hat. Wie fühle ich mich eigentlich? Welche Möglichkeiten habe ich, um das Problem zu lösen? Oder schützt mich vielleicht das Symptom auch vor weiterer Überforderung? Das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, die Funktionalität nochmal zu sehen von der Erkrankung. Und dann der dritte Teil, von den Füßen her ausdrücken. Fand ich ein witziges Bild irgendwie. Das meint irgendwie, was ist die verbleibende Handlungsfähigkeit, ne? Dass man trotz der Schmerzen oder Symptome. Was würde ich machen, wenn das Problem weg wäre? Oder wann werde ich beginnen, eigentlich zu handeln? Und dann kann man wirklich schreiben, liebe Migräne, lieber Diabetes, lieber Rückenschmerz oder liebe Angst, liebe Depression, Zwang, was es auch immer gibt, und da einfach Briefe zu schreiben.
Okay. Und dann natürlich dieses, du bist mehr als nur deine Erkrankung, das hatte ich ja eben schon ganz kurz mal angeregt. Vielleicht auch wirklich, ne, ich als Fan des Schreibens, vielleicht wirklich da auch nochmal aufschreiben. Wenn ich jetzt nicht in irgendwelchen Wartezimmern sitze oder wenn ich mir nicht Sorgen mache oder wenn ich nicht die Schmerzen so stark spüre oder so, wer bin ich dann noch? Was sind meine Charaktereigenschaften? Was sind meine Träume? Was sind meine Wünsche? Oh, kennt ihr vielleicht den Film Frida? Das ist einer meiner Lieblingsfilme über Frida Kahlo mit Salma Hayek. Der ist schon ein bisschen älter.
Ja, doch, ich kenne ihn. Ja. Oh, der ist so schön. Ja, das passt total. Ne?
Sie hatte einen Unfall, ja, und ist wirklich, sie liegt im Bett, sie kann sich nicht bewegen. Sie hat, ist eine Eisenstange durch ihren Körper gegangen. Sie ist in so einem riesigen Verband, wie auch immer, kann sich nicht bewegen. Und irgendwann nach einer Zeit fragt ihr Vater sie, Frida, was sind eigentlich deine Träume? Und sie guckt ihn verdutzt an und sagt, das hat mich schon lange keiner mehr gefragt. Weil alle immer so damit beschäftigt waren, über ihre Krankheiten zu sprechen und darüber, was sie nicht mehr kann und was nicht mehr geht und so weiter. Und das fand ich einen ganz bewegenden Moment im Film, weil sie auf einmal ihre Augen strahlen und sie hat wieder das Gefühl, als Mensch wahrgenommen zu werden und nicht als Baustelle, nicht als jemand, der einfach nur repariert werden muss, der sich nun nicht mehr bewegen kann, sondern als jemand, der Träume hat und Wünsche und noch viel mehr ist als diese Verletzung. Das fiel mir gerade dabei ein.
Das passt sehr gut. Ne? Ich finde auch, man kann auch sich selbst nochmal so als verschiedene Anteile sehen. Ne? Also da ist ein Anteil, der leidet so sehr an dieser Erkrankung, aber da sind auch andere Anteile, wie zum Beispiel die Träumerin oder so, oder ein wohlwollender Anteil, ein kreativer Anteil oder auch ein aktivistischer Anteil, der irgendwie alles anpackt, Informationen sucht und so, dass man wirklich nicht nur denkt, hey, diese Krankheit ist so alles. Das ist ein Teil davon, aber man ist wirklich mehr.
Super. Und ein Tagebuch Gutes Leben hast du noch als Idee vorgeschlagen.
Ja, das kommt tatsächlich aus einem Manual für chronische Erkrankungen. Und da schreibt man halt wirklich die ganzen Wochentage auf. Und dann gibt es verschiedene Bereiche, beispielsweise Momente der Erholung. Und als Beispiel wird hier genannt, heute gab es Momente, in denen ich die Ruhe genossen habe. Und dann kann man einfach, zum Beispiel wenn das Sonntag war, Montag einfach so abhaken. Oder ein anderer Bereich wäre auch ein Leistungsbereich. Man ist immer noch leistungsfähig mit Erkrankungen, halt nicht mehr so wie früher. Ne? Aber da könnte dann zum Beispiel ein Punkt lauten, woran ich heute gearbeitet habe, war für mich persönlich wichtig. Da zählt es nicht, wie viel man gemacht hat, sondern einfach nur, ob es wichtig war, kann man abhaken. Oder Erfahrungen in der Beziehung, dass man zum Beispiel das Zusammensein genossen hat. Bereich Freizeit, heute habe ich etwas gemacht, was mir Freude bereitet hat. Oder Umgang mit sich selbst, das fand ich auch sehr schön. Über meine Fehler konnte ich heute schmunzeln. Und dann listet man das alles auf und dann hakt man das einfach jeden Tag ab, wenn man dann irgendwas gemacht hat, damit man weiß, hey, da ist noch was da. Und man kann immer noch gut leben und man sieht es dann auch.
Und man trainiert seine neuronalen Synapsen dazu, zu schau mal, wie selbstwirksam ich trotz allem noch bin und wie sehr Mensch ich bin, trotz der Schmerzen. Ja, schöne Abschlussidee mit dem Tagebuch des guten Lebens. Du hast uns aber auch eine Übung mitgebracht.
Genau, das ist eine Übung, eine Art Bodyscan, bei der wir durch den Körper gehen und einfach so gucken, wo gibt es Bereiche, wo wir uns wohlfühlen und andere Bereiche, wo vielleicht auch Schmerzen sind und dass wir da reinspüren, ja.
Dann freuen wir uns, wenn ihr euch die Zeit nehmt, wenn ihr für euer gutes Leben losgeht und mal mehr und mal weniger tut und mal vielleicht auch gar nichts tut und alles ist okay und alles ist Achtsamkeit und da in euch reinspürt für euer gutes Leben. Dann danke an euch und danke natürlich an Mayong, dass du uns diese Übung an dieser Stelle kredenzt. Und
gerne.
Bitteschön.
Dies ist eine Übung, in der wir hin und her pendeln zwischen einem Ort in unserem Körper, wo wir uns wohlfühlen, und einem Ort im Körper, wo wir Missempfindungen haben. Leg dich auf den Rücken an einem Ort, an dem du ungestört bist, und mach es dir bequem. Auf einer Matte, auf dem Boden oder auf deinem Bett. Und schließe nun sanft deine Augen. Während dieser Übung werden wir gemeinsam durch deinen Körper gehen und die verschiedenen Körperempfindungen wahrnehmen. Das können Schmerzen sein, aber vielleicht entdecken wir auch Bereiche, in denen du dich wohlfühlst. Nimm dir einen Moment Zeit, um dir deines Atems bewusst zu werden, wie du ein- und ausatmest. Beobachte einfach nur, wie die Atmung geschieht. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf deinen Kopf und das Gesicht. Spüre nach, was du jetzt in diesem Moment wahrnehmen kannst, ohne diese Körperempfindung zu verurteilen. Vielleicht ist da ein Druckgefühl, ein Kribbeln, Kälte oder auch Wärme. Geh weiter zu deinem Mund, deiner Nase, Ohren und Augen. Gibt es vielleicht Bereiche, die sich gut anfühlen? Lasse nun deine Aufmerksamkeit weiter nach unten wandern, zu deinem Nacken- und Schulterbereich. Welche Beobachtungen kannst du machen? Gehe nun weiter. Suche bewusst nach Bereichen im Körper, die sich angenehm anfühlen. Wandere weiter den Rücken entlang und spüre, wie dein Rücken den Boden berührt oder das Bett. Richte deine Aufmerksamkeit auf die Oberarme, die Unterarme. Wie fühlen sich deine Hände und Finger an? Nimm auch deinen Bauch ganz bewusst wahr, wie du ein- und ausatmest. Und wandere weiter mit deiner Aufmerksamkeit zum Gesäß und zu deinen Ober- und Unterschenkeln. Und sei ganz neugierig, wie sich deine Beine in diesem Moment anfühlen. Nimm noch einmal deinen gesamten Körper wahr. An welchen Bereichen hat sich dein Körper gut angefühlt? Und geh noch einmal mit deiner Aufmerksamkeit zu diesem Bereich und intensiviere dieses angenehme Gefühl. Wie fühlt es sich an? Falls du keinen angenehmen Bereich finden kannst, nimm einfach einen Bereich, der ganz neutral ist. Und nun lenke deine Aufmerksamkeit auf einen Bereich im Körper, der sich unangenehm anfühlt, und verweile dort ganz bewusst für einen Moment. Und stell dir vor, wie du in diesem Bereich atmest. Pendle nun mit deiner Aufmerksamkeit wieder in den Bereich, der sich gut anfühlt, und nimm alle Körperempfindungen ganz bewusst wahr. kannst dir auch vorstellen, dass du Kraft und Energie aus all den entspannten, gesunden Körperregionen an die Regionen schickst, in denen du unangenehme Empfindungen hast. Stell dir vor, wie du diesen Körperbereich umarmst und in ihn atmest. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Werde dir noch einmal bewusst, dass du immer wieder zu diesem angenehmen Bereich in deinem Körper zurückkehren kannst. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.